Naja, eigentlich bin ich schon lebenslang Botaniker, weil ich nämlich den Beruf des Gärtners ausgeübt habe. Und von daher sind mir Pflanzen immer schon nahe gewesen und jetzt im Ruhestand mache ich verstärkt Botanik. Also kartiere Wildpflanzen, kümmere mich um Gehölze in Parks und da fielen mir eben Maulbeerbäume mal ins Auge und dann habe ich begonnen zu recherchieren und da tritt doch einiges Interessante zutage.
Nun führt der Maulbeerbaum in Deutschland ja doch eher ein Nischendasein. Viele Menschen kennen Maulbeerbäume vielleicht gar nicht. Vielleicht können Sie den zunächst auch zum Einstieg, um uns diesen Baum zu nähern, auch so ein bisschen beschreiben. Vielleicht wie wenn man so ein Pflanzenbestimmungsbuch aufschlagen würde. Was wären die wichtigsten Sachen, die man über den Maulbeerbaum wissen muss?
Ja, das ist natürlich ein Exot. Wir sprechen jetzt mal vom weißen Maulbeerbaum. Es gibt mehrere. Weltweit gibt es 12 Maulbeerbaumarten und die gehören auch zur Familie der Maulbeerengewächse. Der ein oder andere wird sicher die Feige kennen, eine leckere Frucht, die auch aus dem mediterranen Raum kommt. Die Feige gehört auch zu den Maulbeergewächsen. Ja, und der Maulbeerbaum, der weiße Maulbeerbaum, kommt aus China. Und das hat einen Grund, dass der zu uns gekommen ist. Der wird gebraucht für die Seidenproduktion. Es ist ein Baum, der es bei uns nicht so gut tut und das ist das Problem eigentlich, weil er aus einem anderen Klima kommt, der ist ein bisschen wärmebedürftig, tut es aber trotzdem bei uns, aber es ist eben nicht immer so steuerbar, wann er austreibt, das hängt halt von vom Ende unseres Winters ab. Und man erkennt den Maulbeerbaum eigentlich ganz gut, weil wenn man seine Blätter anschaut, da ist keines wie das andere. Da ist also jedes Blatt, ein Unikum, hat steile Blattlappung, kann auch ganzrandig sein. Und was manche Menschen schätzen, die ihre Marmeladen selber machen, die Früchte des Maulbeerbaums geben eine hervorragende Marmelade ab.
Nun haben Sie auch schon angesprochen, der Maulbeerbaum kommt ja ursprünglich so aus dem asiatischen Raum, aus dem östlichen Mittelmeerraum und was sozusagen das Besondere ist, der weiße Maulbeerbaum, der wird für die Seidenproduktion benötigt. Das heißt ja, die Raupen, die diese Seide produzieren, die ernähren sich sehr gerne von den Blättern des weißen Maulbeerbaumes. Was sind das für Faktoren, die denn da zur Seidenproduktion führen? Wie kann man sich das vorstellen? Warum braucht es da den Maulbeerbaum?
Ja, zum einen muss man sagen, diese Seidenproduktion, über die wir jetzt sprechen, die stammt ja auch aus China und ist 5000 Jahre alt. Das muss man sich mal verdeutlichen. Und im Westen, also hier im westlichen Europa, war das ja immer schon begehrt, die Seide. Und das hat die Chinesen haben aber ihr Geheimnis gehütet und es waren dann, das heißt immer Wandermönche, die in ihren Gehstöcken, die hohl waren, die ersten Eier des Maulbeerbaumspinners, der dazu gebraucht wird, die hat man außer Landes geschmuggelt und dann haben sie ganz richtig gesagt, in Europa waren die Maulbeerbaumkulturen zuerst im südöstlichen Europa, in Byzanz, heute Istanbul, und sukzessive nach und nach kamen sie dann in den Westen und ungefähr ab 15., 16. Jahrhundert auch nach Deutschland. Zur Seidengewinnung braucht man den Maulbeerspinner, Bombyx mori wird er wissenschaftlich genannt. Und diese Raupen, dieses nachtaktiven Schmetterlings, die fressen ausschließlich Blätter des weißen Maulbeerbaums. Die Fachleute sagen, die Raupe ernährt sich monophag, also nur von diesen Blättern. Man hat auch Versuche gemacht, mit anderen Gewächsen ihn zu füttern. Das ging zwar bedingt, aber dann ließ die Qualität der Seide nach. Und die Seide wird aus dem Kokon der Raupe gewonnen. Wenn er sich verpuppt und sich anstellt, zum Schmetterling zu werden, spinnt er mit seinen Spinndrüsen sich selber ein und umhüllt sich mit den Spinnfäden. Und aus diesen Kokons, aus diesen Spinnfäden werden dann die Seidenfäden in einer Spinnerei gewonnen. Dazu muss man allerdings das noch lebende, verpuppte Tier erstmal abtöten und kann dann industriemäßig den Faden abhaspeln und zum Seidenfaden gewinnen.
Nun haben Sie erwähnt, dass diese Seidenproduktion, die vor 5000 Jahren schon in China stattgefunden hat, dass die gehütet wurde wie ein Geheimnis. Aber letztlich gab es doch auch eine Verbreitung auch zum Beispiel nach Deutschland. Wie ist es denn dazu gekommen, dass dieses Geheimnis quasi auch dann nach Deutschland gekommen ist und auch diese Praxis dort angewendet wurde?
Man kannte ja Seidengewände und die waren äußerst kostbar. Und man musste die importieren, das war ja damals auch schon globaler Handel bis nach China, um Gewürze, um Porzellan vor allem auch und dann natürlich auch um die Seidenprodukte. Und damit nicht so viele Devisen ins Ausland gingen, würde man heute sagen, hat man versucht, im Lande zu produzieren.
Auch schon in der Zeit Preußens ist es ja ein forciertes Projekt gewesen, eben mit den weißen Maulbeerbäumen dann auch die Seidenproduktion sozusagen anzuschmeißen. Und ich finde das ganz interessant, weil man so ja auch sehen kann, wie die Geschichte einer Pflanze letztlich auch mit Weltgeschichte irgendwie verwoben ist. Man kann zum Beispiel sehen, dass zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges dieser weiße Maulbeerbaum dann eine wichtige Rolle gespielt hat. Warum ausgerechnet da? Wie ist da die Verbindung?
Naja, es war ja die Seidenzucht bei uns war ja nie so erfolgreich. Das waren dann immer verschiedene Wellen, in denen probiert wurde, das wieder zu forcieren. Und so zum Durchbruch kam das eigentlich im 20. Jahrhundert bei uns im Dritten Reich, als das Dritte Reich mit einer Wirtschaftsblockade auch belegt war. Das heißt, man konnte die Güter nicht mehr so austauschen. Und Seide war kriegswichtig. Seide war wichtig für die Fallschirmherstellung. Das ging zwar auch schon damals mit sogenannter Kunstseide, aber das waren eben nicht die Qualität wie mit Naturseide. Und aus diesem Grund, weil ja das Deutsche Reich massive Kriegsvorbereitungen auch getroffen hat, wurde intensiv versucht, Maulbeerbäume im Land, im Deutschen Reich damals anzupflanzen. Schulen wurden dazu rekrutiert, die mussten auf ihrem Gelände jede Menge Maulbeerbäume anpflanzen, in Parks, in größeren Industriebetrieben, hier bei uns im Süden bei der Firma Siemens, die mussten auf ihrem Betriebsgelände Maulbeerbäume anpflanzen. Und dann wurden die Eier geliefert an die Schulen. Und in der Schule waren Schüler abkommandiert, die mussten früh vor Schulbeginn mussten sie die Blätter und Zweige und Äste von den Maulbeeren abschlagen und den geschlüpften Raupen zum Fressen hinlegen. Und das waren enorme Mengen, die da verbraucht wurden. Und ich habe auch gerade mit diesem Thema mal Führung gemacht und hatte einen über 80-jährigen Zeitzeugen, der das selber noch praktizieren musste, der übrigens aus Plauen kam. Genau, das war die vorletzte Welle. Und dann hat ja der Seidenbau nochmal massiv an Fahrt aufgenommen in der DDR, als der Staat, der war ja damals auch immer devisenknapp, und da lebte das nochmal auf. Und diese Relikte, die wir heute sehen, wie die Bäume, die Sie aus Halle angesprochen haben, die sieht man ja nicht nur bei Ihnen, sondern fast bundesweit. Das sind also Relikte überwiegend aus der Zeit des Dritten Reiches oder dann eben aus dem wiederaufgenommenen Seidenbau in der DDR.
Warum ist es in der DDR dann nochmal wichtig geworden?
Ja, ich denke mal, man konnte auch nicht unbeschränkt Produkte aus dem Westen oder sonst woher zukaufen, weil einfach die Devisen nicht da waren. Man hat dann ja, genau wie Autoproduktion oder anderes, hat es versucht, im eigenen Land auch herzustellen. Man musste ja gewisse Güter und auch Luxusgüter haben, weil ich bin nicht mit der Geschichte der DDR so befasst, aber ich denke, die Leute haben ja auch doch ein gewisses Quantum an Gütern gebraucht, um ja mehr oder minder zufrieden leben zu können.
Nun haben Sie auch schon von Relikten gesprochen, die man heute noch in manchen Städten finden kann. Und dieser Begriff Relikt, der verweist ja darauf, so häufig kommt der Maulbeerbaum heute im Stadtbild gar nicht mehr vor. Woran liegt das denn?
Relativ einfach zu erklären, weil als der Zweite Weltkrieg vorbei war und die Mengen an Maulbeerbäumen da rumstanden, da hatte man andere Sorgen als Seide zu produzieren. Das heißt, auf den Flächen wurden die Bäume gefällt und es wurden Kartoffeln angebaut. Es war Hunger nach dem Zweiten Weltkrieg, die ersten Jahre. Und da wurden die Flächen eben für Kartoffel- und Gemüseproduktion benutzt. Deswegen wurden viele gefällt und manche haben eben überlebt.
Nun kann man ja sozusagen nicht nur mit Hilfe der Seidenspinnraupe und den weißen Maulbeerbäumen Seide produzieren, sondern aus dem Maulbeerbaum, Sie hatten schon am Anfang die Früchte angesprochen, kann man Marmelade machen. Das heißt, also weil ja auch so ein bisschen vielleicht so, wenn man den Vogelbeerbaum kennt und es auch sozusagen giftige Beeren gibt, beim Maulbeerbaum ist das nicht so. Man kann sorglos sich an den Früchten vergehen.
Ja, sie können sich vergehen, sie können sich aber auch genießen. Denn die Marmelade, die aus den Früchten des Maulbeerbaums hergestellt wird, ist köstlich. Allerdings muss man vielleicht dazu sagen, dass im Allgemeinen die roten oder schwarzen Früchte dazu hergenommen werden. Und der weiße Maulbeerbaum hat zum Teil weiße Früchte, die dann aber relativ fad schmecken. Es gibt aber auch weiße Maulbeerbäume, die rote oder schwarze Früchte haben. Und die eignen sich viel besser für die Marmeladen.
Nochmal als abschließende Frage, wenn man vielleicht so die biologische Seite sich nochmal anguckt, was ist da das Besondere am Maulbeerbaum?
Naja, da muss man die Blütenbiologie anschauen. Der Normalfall bei Pflanzen ist ja, dass Pflanzen zwittrig sind. Das heißt, männliche und weibliche Geschlechtsorgane finden sie in einer Blüte. Wenn das der Fall ist, dann nennt man die Pflanze einhäusig. Es können aber auch auf einer Pflanze männliche und weibliche Blüten getrennt vorkommen oder es können auf verschiedenen Individuen nur weibliche oder nur männliche Blüten vorkommen. All das zusammen findet man beim Maulbeerbaum und der ist aber auch in der Lage, von Jahr zu Jahr sozusagen zu switchen. Da haben wir dann zwittrige Blüten, es können aber im darauffolgenden Jahr ganze Äste nur rein weiblich blühen. Und wieder andere rein männlich blühen. Das ist also ein Phänomen im Pflanzenreich, dass Pflanzen sehr, sehr schnell auf äußere Faktoren reagieren können, zum Beispiel auf Wasserknappheit oder auf nicht passende Temperatur. Da reagieren die mit ihrer Blütenbiologie drauf. Und das ist eigentlich schon eine Leistung an Pflanzen, die wir denen nicht so gern zugestehen würden. Also dieses schnelle Reagieren auf äußere Umstände.